Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Schätze mach, gut haben Messbleche gehört.
Das war Irisch im Kinofilm Das stille Mädchen. Den werden Sie vielleicht kennen, wenn Sie die Berlinale verfolgt haben in den letzten Jahren oder die Oscar-Nominierungen, denn das war der erste irischsprachige Film, der bei den Oscars nominiert war. Das ist historisch, denn nach Jahrhunderten der Unterdrückung durch die britische Krone entdecken gerade viele Iren ihre Sprache neu. Auch angetrieben von der republikanisch-sozialistischen Partei Sinn Féin, die in Irland und auch in Nordirland einen Wahlerfolg nach dem nächsten feiert. Auch mit dem Ziel, die Insel wieder zu vereinigen und sich vom großen englischen Nachbarn zu emanzipieren. Ich bin André Zanto, hallo, und freue mich, dass uns jetzt Vanessa Geinenbank, die regelmäßig in Irland unterwegs ist, mitnimmt auf diese sprachliche Reise. Und sie hat viele Menschen getroffen, die ihre Minderheitensprache längst auch im Alltag nutzen.
Ein Schulhof in Dublin. Ein paar Jungs albern herum, während sie sich den Ball zukicken. Sie sprechen nicht Englisch, wie auf den meisten Schulhöfen im Land, sondern Irisch, wahlweise auch Gälisch genannt. Eine keltische Sprache, die laut der UN-Kulturorganisation UNESCO als definitiv gefährdet angesehen wird. Aber gerade wird Irisch wieder cool, erzählt der Schulleiter.
Irish is It's definitely become more cool.
McGlynn leitet in Dublin eine sogenannte Gaelscoil.
So it's Misha Crohor McGlynn, Prívid Coláiste de Hida. So my name is Crohor or Conor Glynn, Principal of Coláiste de Hida.
Eine Schule, in der alle Schulfächer in der irischen Sprache unterrichtet werden. Dafür gäbe es jetzt wieder mehr Interesse.
It's not the shame there used to be. You know, people would say, you know, often here I'd love to be able to speak it, or you know, and they'd often bring you back to their schooling days and how they.
Es ist nicht mehr mit dieser Scham verbunden. Viele Leute sagen einem, dass sie gerne Irisch können würden und erzählen von ihren Schultagen, wo es in sie hineingeprügelt wurde. Aber heute, wenn man durch die Straßen läuft, sprechen die Leute ihre Sprache offen und stolz. Das war in der Vergangenheit anders.
Yeah, I'd say years gone by, you know, you mightn't been as proud. You know, and confident to speak it, you know.
Früher war Irisch lange die Sprache der armen Arbeiterklasse und Landbevölkerung. Heute sind es aber größtenteils die oberen Einkommensklassen, die Irisch wiederbeleben. In ärmeren Gegenden wie Süd-Dublin, wo sich die Schule von McGlynn befindet, sprechen die SchülerInnen für gewöhnlich zu Hause kein Irisch. Aber es wird wichtiger. Irischsprachige Schulen haben einen guten Ruf und ebnen für viele den Weg zur Universität. Fließendes Irisch sei später ein großer Vorteil, sagen auch die SchülerInnen. Seit vergangenem Jahr hat Irisch in der EU auch den vollen Status einer offiziellen Sprache. Und die irische Regierung will die Landessprache auch fördern. Bis 2030 soll ein Fünftel ihrer eingestellten Beamten Irisch sprechen. Beim Leaving Cert, dem irischen Abitur, fördert der Staat die Schulen schon länger. SchülerInnen, die ihren Abschluss auf Irisch machen, erhalten je nach Fach sogar eine 10%ige Verbesserung ihrer Note. Das sei natürlich schön, aber wichtig sei die Sprache auch für die Identität, findet diese Schülerin in Dublin.
Ich denke, es ist besonders, seine eigene Sprache sprechen zu können, vor allem, weil Leute versucht haben, sie abzuschaffen. Und dass wir jetzt auf Irisch lernen und es irgendwie wieder verbreiten, das ist was Besonderes.
So Irish has been a minority language for many centuries, even in its own country, even in the country where it developed initially.
Irisch ist schon seit Jahrhunderten eine Minderheitensprache im eigenen Land, sagt John Walsh. Er forscht an der Universität Galway zu irischer Sprache, Kultur und Literatur.
Because of the process of colonization that goes back really about 800 years in the Irish case.
Wegen der Kolonialisierung, die in Irland etwa 800 Jahre andauerte, wurde Irisch zunehmend geschwächt. Über Jahrhunderte wurde Irisch unterdrückt und marginalisiert, war nicht Teil des Staatsapparats und es gab viele aktive Versuche, sie auszurotten. Der richtige Abschwung begann dann aber erst im 17. und 18. Jahrhundert.
When the process of colonization
als die Kolonialisierung an Macht und Stärke gewann. Und ab dann sehen wir einen starken Rückgang der Irisch Sprechenden.
Die große irische Hungersnot zwischen 1845 und 1849 traf irischsprachige Regionen besonders hart. Insgesamt starben rund 1 Million Menschen. Weitere 2 Millionen wanderten aus, sodass am Ende des 19. Jahrhunderts die irische Bevölkerung um fast die Hälfte dezimiert und praktisch vollständig englischsprachig war. Das wirkt bis heute nach. Laut einer Volksbefragung von 2016 gaben zwar 40% der Bevölkerung an, Irisch noch zu verstehen, aber nur rund 4% würden es außerhalb der Schule mindestens einmal pro Woche sprechen. Patrick O'Rourke, genannt Podge, ist weder in einer irischsprachigen Region noch in einem irischsprachigen Haushalt aufgewachsen. Trotzdem spricht er mit seinen Kindern nur Irisch.
Froggy.
Froggy
glasse. Froggy Mama inne.
Si.
Dad Froggy.
Sasa.
I did not like the Irish language. I did not want to learn it.
Ich mochte Irisch nicht. Ich fand es sinnlos.
Secondary school being about 16 years old. And we were taken on a school tour to Galway.
Aber als ich 16 war, sind wir mit der Schule nach Galway gefahren. Und ich weiß noch, wie ich mir eine Portion Pommes gekauft und vor einem Laden gegessen habe. Und dort hat eine Frau eine andere Frau auf Irisch angesprochen.
An older woman, and she said, "Avoira, kichrulto." I heard people speaking the language for the first time in a community setting, and I said, "Wow."
Ich dachte, Irisch sei wie Latein, eine archaische Sprache, die niemand spricht. Mir wurde nie erzählt, dass man eine Stunde fahren kann und dann sprechen die Leute Irisch. Aber als ich es in einer natürlichen Umgebung, in Gemeinschaft hörte, war mein Interesse entfacht.
In a natural setting, outside of the school, a spark ignited my interest.
Seit über 100 Jahren, genauer gesagt seit 1921, gibt es nun eine irische Regierung, irischen Sport, irische Musik. Aber die irische Sprache rief lange eine Abwehrhaltung hervor, so Podge.
For centuries, Irish people were told not to speak the language, and I've experienced this myself with my children. That
ich habe das selbst erlebt, dass Familienmitglieder oder selbst Fremde im Supermarkt, wenn sie hören, wie ich Irisch mit meinen Kindern spreche, sagen: Warum sprichst du diese Sprache mit ihnen?
Why are you speaking that language to them?
Du wirst sie verwirren, sie werden nicht Englisch sprechen können und so weiter. Aber das liegt halt daran, dass wir jahrhundertelang seit dem 12. Jahrhundert unter englischer Herrschaft standen und uns gesagt wurde, dass Irisch rückwärtsgewandt sei.
Das sei in Nordirland bis vor kurzem noch so gewesen, meint John Walsh von der Universität Galway.
Suppression of Irish, marginalization of Irish speakers continued. In the north.
Unterdrückung und Marginalisierung von Irischsprechenden wurde im Norden noch bis vor relativ kurzem weitergeführt. Das bedeutet, dass die Erfahrungen auf den jeweiligen Seiten der Grenze vollkommen unterschiedlich waren. In Nordirland war Irisch äußerst selten im Schulsystem, fast ausschließlich mit der nationalistischen Community assoziiert und erhielt keinerlei Unterstützung vom britischen Staat. Das Gegenteil eigentlich. Erst mit den Anfängen des Friedensprozesses in den 1980ern und 90ern begann die britische Regierung, sich zur Förderung von Irisch zu bekennen.
Bis heute ist Irisch aber weiterhin ein strittiges Thema in Nordirland. Denn die Sprache wird oft als Zeichen des Widerstandes der republikanischen Kräfte gesehen. Zum Beispiel lernten IRA-Kämpfer früher im Gefängnis Irisch. Und erst im vergangenen Jahr gingen Tausende in Belfast auf die Straße, um Respekt und Rechte für die irische Sprache einzufordern, was ihrer Meinung nach die liberal-konservativen Regierungsparteien nicht genug fördern.
Fuck me, me I come in a bastardy. Cardu in a wallah, got a mullock, it's a travesty. Chancer B, go Haitian, my wallah, MD. Murder culture enough, the snail, fuck the river, nor you see. It's gone down to Mitchell or Beach, like all she, so the sneeze. A rich is so rich, just need stop me, mega mudgy, murder suffering, she says for my mullah, more cat.
Also ich heiße Mairead Farrell, oder Mairead Ní Ariel, wie man auf Gaelic sagen würde, und ich bin Abgeordnete von Sinn Féin in Galway West, also im Westen von Galway. Und da sprechen sehr viele Leute Gaelisch, also auch täglich Gaelisch.
Die Partei von Mairead Farrell, die republikanisch-sozialistische Sinn Féin, wurde bei den letzten Parlamentswahlen 2020 stärkste Kraft in Irland, schaffte es aber nicht, eine Regierungskoalition zu bilden und ist nun in der Opposition. Sollte sie nach der nächsten Wahl an die Macht kommen und die Premierministerin stellen, erhoffen sich viele eine stärkere Sprachförderung. Die Wahlkreise mit vielen irisch Sprechenden, wie der von Mairead Farrell, gehören zu den Hochburgen ihrer Partei, die sie entsprechend fördern möchte.
Diese Gaeltacht, das ist, wo die Leute täglich Gaelisch sprechen. Es gibt besondere Orte in Irland und die heißen Gaeltacht oder Gaeltachtí. Und also was die größte Sache, die ich finde, ist, dass es nicht die Häuser gibt für die Leute. Also was wir eigentlich brauchen, ist, dass der Staat sich richtig anguckt, wie können wir diese Gegenden fördern, um dass Leute da wohnen können. Weil wenn wir wollen, dass diese Orte weiter da sind und dass Leute täglich da Gaelisch sprechen, ist natürlich sehr, sehr wichtig.
Diese Regionen an der Westküste seien zentrale Ausgangspunkte einer irischen Sprachpolitik, meint auch John Walsh, der Assistenzprofessor aus Galway, einer kleinen Kulturmetropole an Irlands Westküste.
Die Gaeltacht ist weiterhin unter großem Druck. Und es ist sehr wichtig für die Zukunft der Sprache, dass Irisch sein Fundament in einer gemeinschaftlichen Umgebung beibehält, wo Dienstleistungen auf Irisch verlangt werden und wo Irisch die Sprache der Straße, der Gemeinschaft, des Supermarktes und der Dörfer sein kann.
Ein kleiner Küstenort westlich von Galway. Im Dorfpub sind die Anwesenden offensichtlich StammkundInnen und unterhalten sich alle auf Irisch. Dort, wo er herkommt, in West Cork, wird heute mehr Irisch gesprochen als in seiner Kindheit vor 50 Jahren, sagt dieser Mann. Er war früher Journalist beim irischsprachigen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender T.G. Cahir. Seinen Namen möchte er nicht nennen.
Irisch wird ein Wert beigemessen. Nicht ein monetärer Wert, sondern ein Identitätswert. Und ich glaube, desto mehr wir ins europäische Projekt eingetaucht sind, desto mehr haben wir unsere eigene Identität unter die Lupe genommen. Und ohne das jetzt abwertend zu meinen, da haben wir uns von unseren nächsten Nachbarn etwas abgewendet.
Seit dem Brexit-Referendum 2016 hat in Irland die kulturelle Abkopplung von Großbritannien an Fahrt aufgenommen. Nicht selten mit einer gewissen Schadenfreude. Denn entgegen der Vorhersagen, dass der Brexit die irische Wirtschaft hart treffen würde, zeugt zumindest das irische Wirtschaftswachstum vom Gegenteil. Das Windsor-Abkommen, das den Warenverkehr zwischen der EU und Nordirland, also mit Großbritannien, regelt, hat Irland zudem zu einem Wirtschaftstor in den europäischen Binnenmarkt gemacht. Mit dem Brexit scheint sich also die wirtschaftliche Abhängigkeit umgekehrt zu haben. Und dennoch bleibt die Sorge, die irische Sprache könne aussterben.
I would certainly feel bereft, were it not for the ability to speak Irish.
Für mich wäre es ein immenser Verlust, würde ich kein Irisch mehr sprechen können. Ich bin sehr froh, dass mein Sohn Irisch spricht und dass es für ihn mehr als nur eine Sprache ist. Dass es zum Beispiel auch in seinem Job vorteilhaft ist. Ich denke, es genießt jetzt ein gewisses Ansehen.
He likes that. There's an element of, there's a cachet, I suppose.
Maßgeblich verantwortlich dafür ist und war der Westen der Insel. Hier war historisch gesehen das Rückzugsgebiet der irischen Sprache. Sie wurde verdrängt vom britischen Eroberer Oliver Cromwell im 17. Jahrhundert, der für seinen Hass auf Katholiken, Massaker, Terror und Enteignung bekannt war. Und für den Ausdruck »To hell or Connaught«, auf Deutsch »In die Hölle oder nach Connaught«. So hieß Irlands Nordwesten früher. Wo niemand hin wollte, eine sehr ärmliche Gegend, auch Sibirien Irlands genannt. Genau hierhin wurde Irisch verdrängt und überlebte, um sich jetzt wieder auszubreiten.
Also ja, ich denke, es gibt einen Appetit. Und mit der Sprache wird eine gewisse Hipness verbunden.
Das wird auch auf einem kleinen Irisch-Festival in der Innenstadt von Dublin deutlich. Auf der Straße tummeln sich junge Menschen und Eltern mit Kindern. Die Clowns reden ganz selbstverständlich Irisch Und in einem gut besuchten Zelt findet eine irischsprachige Podiumsdiskussion statt. In einem anderen Zelt animiert Noreen eine Dame in ihren 70ern, ihre App Gaelgoa herunterzuladen.
Als ich in Rente ging, habe ich angefangen, wieder Irisch zu lernen. Und ich habe festgestellt, dass es überall Leute gibt, die Irisch sprechen. Und da kam mir die Idee, dass wir moderne Technologie nutzen könnten, um Irisch Sprechende miteinander zu verbinden.
Die jüngere Generation bemüht sich auch, Irisch aktiv in ihre Arbeit zu integrieren. So wie Heather, die auf dem Festival irische Kunstdrucke verkauft.
Ich führe mein Unternehmen auf Irisch und wir bieten alle unsere Produkte und Dienstleistungen auf Irisch an. Es ist also ein großer Teil meines täglichen Lebens geworden.
So auch die 19-jährige Kate, eine Muttersprachlerin, die sich gegen die Dominanz des Englischen stellt.
Im Irischen sagt man, ein Land ohne eigene Sprache, dem fehlt die Seele.
Von Irland wechseln wir jetzt rüber über die nicht existente Grenze nach Nordirland. Auch dort feiert die Partei Sinn Féin gerade Wahlerfolge. Und zwar hat sie die Kommunalwahlen Mitte Mai gewonnen, erstmals. Wie nimmt man das im Vereinigten Königreich auf und bekommt Nordirland nun endlich eine Regierung? Das fragen wir unsere Korrespondentin in London, Christine Heuer, zu diesem eingefrorenen Konflikt. Hallo.
Ja, hallo.
Nach den gewonnenen Parlamentswahlen im vergangenen Jahr, da hat Sinn Féin nun auch auf kommunaler Ebene die meisten Mandate geholt. Wie wird das bewertet im Vereinigten Königreich?
Das ist ein ganz, ganz großer Erfolg für Sinn Féin. Die Partei ist jetzt die stärkste Kraft auf allen Ebenen in Nordirland. Das ist eine historische Veränderung. Sinn Féin, das war mal der politische Arm der IRA, jetzt die führende politische Kraft in Nordirland. Das ist eine historische Zäsur wirklich und das vermutlich auch auf längere Zeit, denn auch die Demografie arbeitet für Sinn Féin. Es gibt in Nordirland inzwischen mehr Katholiken als Protestanten erstmals und die Katholiken, das sind noch dazu die jungen Leute in der Region.
Also da blickt Sinn Féin auf eine für sie positive Zukunft voraus. Die sind Wahlsieger geworden, aber dürfen bisher keine Regierung bilden, weil die andere große Partei, die DUP, blockiert seit einem Jahr. Warum?
In Nordirland gilt ja seit dem Karfreitagsabkommen, die beiden größten Parteien beider Lager müssen gemeinsam regieren. Das ist das berühmte Power-Sharing. Die Idee dahinter ist, wenn die Streithähne zusammenarbeiten müssen, dann bewahrt das den Frieden. Stimmt auch, aber die Kehrseite dieser Medaille ist eben, wenn sich eine Partei weigert, dann steht alles still. Das hat es in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach gegeben. Und im Moment ist es eben die DUP, die blockiert aus Protest gegen das Nordirland-Protokoll, sagt sie. Die große Sorge der Unionisten ist, dass Warenkontrollen zwischen Großbritannien und Nordirland stattfinden, obwohl Nordirland ja zum Vereinigten Königreich gehört. Also das Nordirland-Protokoll entfernt aus Sicht der Unionisten Nordirland vom Rest des Landes und könnte langfristig dazu beitragen, dass die Nationalisten, also die Leute rund um Sinn Féin, ihr Ziel erreichen. Und das ist bekanntlich die Wiedervereinigung mit der Republik Irland.
Aber diese Blockade hat sich für die DUP ja bisher nicht ausgezahlt in Wählerstimmen, wie wir jetzt gesehen haben. Zeigt sie dann Bereitschaft, irgendwann mal einzulenken? Weil diese Blockade kann ja nicht ewig gehen.
Also zunächst mal hat es sich ein bisschen ausgezahlt für die DUP möglicherweise, denn Sinn Féin hat die Kommunalwahlen zwar deutlich gewonnen, aber die DUP hat sie nicht verloren. Die haben genauso viele Mandate bekommen wie 2019. Sie haben also ihr Level halten können. Und das zeigt auch, dass eben möglicherweise diese Strategie der DUP aufgeht, mit der Blockade, nämlich die unionistischen Hardliner an sich zu binden und an die Wahlurnen zu treiben. Und auch vor diesem Hintergrund zeigt die DUP keinerlei Bereitschaft einzulenken. Parteichef Jeffrey Donaldson hat zwar gesagt, die Unionisten müssten aus dem Ergebnis Konsequenzen ziehen, aber das kann ja alles Mögliche bedeuten. Was wir sehen ist, die DUP bleibt bei ihren alten Forderungen. Das Windsor Framework muss verändert werden, sagt sie, und zwar so, dass nichts mehr steht zwischen Nordirland und Großbritannien. Und das geht eben nicht, denn Nordirland gehört faktisch zum EU-Binnenmarkt. Irgendwo muss es eine sichtbare Grenze geben zwischen dem Königreich und der EU. Und die verläuft nun eben in der Irischen See, weil sich bis auf die DUP vielleicht alle anderen einig sind, dass diese Grenze auf gar keinen Fall auf der irischen Insel verlaufen darf im Interesse des Friedens.
Es hat ja auch schon Nachbesserungen oder Nachverhandlungen gegeben jetzt, die zumindest von britischer und Seite der EU-Kommission als Erfolg gewertet wurden mit diesem angesprochenen Windsor-Abkommen, das Sie eben angesprochen haben. Im Februar hat es diese Kompromisse gegeben. Läuft es damit denn jetzt eigentlich besser?
Also das Abkommen ist beschlossen, aber die neuen Regeln sind noch nicht eingeführt. Wir können noch nicht wissen, wie sich das in der Praxis auszahlt. Grundsätzlich ist das Abkommen aber ein großer politischer Erfolg, weil es nämlich den ständigen Streit zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU massiv entschärft hat. Die beiden Seiten reden wieder miteinander. Großer Fortschritt, auch über neue Wege zu kooperieren. Da ist zum Beispiel Interesse der Briten bei Horizon wieder mitzumachen, dem großen Forschungsprogramm der EU. Brüssel hat bisher vor dem Windsor Framework immer gesagt, nein, nein, das machen wir nicht. Jetzt scheint es da Bewegung zu geben. Und von solchen Verbesserungen können alle im Vereinigten Königreich profitieren, auch die Nordiren. Aber bis man diese Verbesserungen konkret sehen kann, dauert es eben noch ein bisschen.
Die DOP ist ja immer noch skeptisch, wie wir jetzt eben schon besprochen haben. Frau Heuer, was sind denn die Szenarien, wie es weitergehen kann?
Es gibt leider keine neuen Szenarien. Wir stehen da, wo wir seit den Parlamentswahlen letzten Mai stehen. Also Sinn Féin ist die stärkste Kraft, darf aber nicht regieren. Die DUP ist die zweitstärkste Kraft, will aber nicht regieren, solange London die Grenze in der Irischen See nicht abschafft. London kann diese Grenze gar nicht abschaffen, aus den erklärten Gründen. Das heißt, das politische Patt geht weiter und solange es andauert, halten die Beamten den Laden in Nordirland so gut es geht am Laufen.
Christine Heuer aus London, vielen Dank.
Gerne.
In der nächsten Folge der Weltzeit sind wir auf einer Insel mit einer der strengsten Anti-Abtreibungsgesetzgebungen der Welt. Wir schauen nach Malta. Ich bin André Zanto, bis bald.